SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Bundesgesundheitsministerin Warken wehrt sich gegen Kritik an den möglichen Sparmaßnahmen bei den gesetzlichen Krankenkassen. Eine von ihr eingesetzte Expertenkommission hatte gestern unter anderem höhere Zuzahlungen bei Medikamenten und eine Zuckersteuer auf Erfrischungsgetränke vorgeschlagen. Das kam bei Lobbyverbänden nicht gut an. Dazu sagte Warken am Abend im ZDF, es gehe nicht, dass Dinge von vornherein ausgeschlossen würden.
Alle müssen einen Beitrag leisten und so wollen wir jetzt auch das Paket schnüren. Und natürlich höre ich jetzt verschiedene Einwände, verschiedene Gegenvorschläge aus allen Richtungen. Das habe ich erwartet und wir werden sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen weiter kontrovers diskutieren. Aber jedem muss klar sein, dass wir alle Bereiche mit ins Boot nehmen werden.
Soweit Bundesgesundheitsministerin Warken von der CDU. Die Äußerungen von Bundeskanzler Merz zur Rückkehr von Syrern in ihr Heimatland stoßen beim Koalitionspartner SPD auf Kritik. Die Vizevorsitzende der Sozialdemokraten Rehlinger sagte den Funke-Medien, es sei keine kluge Idee, konkrete Zahlen und Zeiträume in den Raum zu stellen. Das wecke Erwartungen, die Merz womöglich nicht einhalten könne. Außerdem seien viele Syrer hier integriert und arbeiteten in Mangelberufen, so die saarländische Ministerpräsidentin. Merz hatte nach einem Treffen mit dem syrischen Übergangspräsidenten al-Shara gesagt, in den nächsten Jahren sollten 80% der Syrer in Deutschland in ihr Heimatland zurückkehren. In der iranischen Hauptstadt Teheran ist nach Luftangriffen die Stromversorgung in Teilen der Stadt ausgefallen. Zuvor waren heftige Explosionen zu hören. Einzelheiten von Benjamin Weber.
Betroffen von dem Stromausfall ist der Osten der iranischen Hauptstadt, wie iranische Medien melden. Zuvor hatten Israel und die USA den Iran in der Nacht erneut mit Kampfjets angegriffen. Augenzeugen berichten von schweren Explosionen in Teheran. Schwere Detonationen werden auch aus der Nähe der zentraliranischen Stadt Isfahan gemeldet. Amerikanische Medien sagen, dass das US-Militär dort bunkerbrechende Bomben eingesetzt hat, um Munitionslager zu zerstören. Der Iran hat seine Gegenangriffe ebenfalls fortgesetzt. Iranische Staatsmedien verbreiten Handyvideos aus Israel, die iranische Raketeneinschläge zeigen sollen. Die Golfstaaten Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate haben in der Nacht Angriffe von Drohnen und Raketen gemeldet. Vor der Küste von Dubai im Persischen Golf wurde dabei ein kuwaitischer Öltanker getroffen. Der Tanker konnte erst nach mehreren Stunden gelöscht werden.
Israel weitet die Todesstrafe aus. Das Parlament hat ein Gesetz beschlossen, das die Todesstrafe für Palästinenser vorsieht. Und zwar, wenn sie von einem Militärgericht wegen eines terroristisch motivierten Mordes schuldig gesprochen wurden. Hinrichtungen sollen dann innerhalb von 90 Tagen vollstreckt werden. Aus Tel Aviv berichtet Clemens Fehrenkotte.
Israelische Menschenrechtsorganisationen hatten bereits in den vergangenen Wochen und Monaten den beispiellosen Gesetzentwurf als rassistisch und drakonisch verurteilt. Dieses Gesetz werde die formelle Hinrichtung von Palästinensern und ausschließlich von Palästinensern ermöglichen, sagte eine Sprecherin der Menschenrechtsorganisation B'Tselem dem ARD-Studio Tel Aviv. Die Vereinigung für Bürgerrechte in Israel legte noch am Montagabend dem obersten Gerichtshof eine Petition vor, das Gesetz für nichtig zu erklären. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas verurteilte das verabschiedete Gesetz als Verstoß gegen das Völkerrecht.
Der Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz kritisiert die ungleichen Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer bei der Landtagswahl vor einer Woche. Kommunale Mitarbeiter erhielten dabei mehr als ehrenamtliche Wahlhelfer. Einzelheiten von Christian Buttgereit aus unserer Redaktion Landespolitik.
Eine SWR-Abfrage ergab, dass alle 5 großen Städte in Rheinland-Pfalz Kommunalbeschäftigte als Wahlhelfer eingesetzt und extra vergütet haben. Das ist laut Rechnungshof rechtswidrig. Vorgesehen ist in der Landeswahlordnung lediglich ein sogenanntes Erfrischungsgeld, wie es ehrenamtliche Helfer bekommen. Kommunalbeschäftigten wurde aber Arbeitszeit gutgeschrieben, in Ludwigshafen sogar bis zu 2 volle Arbeitstage. Die Städte nennen dafür organisatorische Gründe und die Erfahrung ihrer Mitarbeiter. Aber auch das, so der Rechnungshof, rechtfertige keine rechtswidrigen Leistungen.
Der Buckelwal, der erneut an der deutschen Ostseeküste gestrandet war, ist am Abend wieder losgeschwommen. Mittlerweile ist er abgetaucht, wie die Wasserschutzpolizei mitgeteilt hat. Die Einsatzkräfte seien deshalb wieder zurückgefahren. Einzelheiten von Christine Beid aus unserer Nachrichtenredaktion.
Ein Sprecher der Wasserschutzpolizei sagte, es mache keinen Sinn, den Wal in der Dunkelheit zu suchen. Die Nacht überstand nach seinen Angaben aber eine Bootsbesatzung bereit für den Fall neuer Sichtungen. Der Buckelwal lag seit mindestens Samstag bis gestern Abend in der Bucht vor Wismar. Sein Zustand hatte sich zwischenzeitlich verschlechtert. Am Abend schwamm er dann aber wieder los. Zunächst zwar in die falsche Richtung zum Hafen, dann aber laut Einsatzkräften seewärts, bis er abtauchte. Heute will die Wasserschutzpolizei erneut Ausschau nach dem Wal halten.
In Hamburg-Altona hat ein Wolf eine Frau gebissen und verletzt. Das hat die Polizei bestätigt. Anschließend sei der Wolf in der Innenstadt eingefangen worden. Polizisten haben ihn an der Binnenalster mit einer Schlinge aus dem Wasser gezogen. Die Internetaufsichtsbehörde in Australien ermittelt gegen 5 Social-Media-Plattformen. Sie stünden unter dem Verdacht, die Alterssperre für unter 16-Jährige nicht konsequent durchzusetzen, hieß es. In Australien gilt seit Dezember ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Florian Barth berichtet.
Konkret betroffen von den Ermittlungen sind Instagram, Facebook, TikTok, YouTube und Snapchat. Die eSafety-Beauftragte Julie Inman-Grant sagte, die Aufsichtsbehörde sammle Beweise für Verstöße. Eine Entscheidung über Strafen werde bis Mitte des Jahres getroffen. Nach dem Gesetz müssen die Plattformen dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keinen Zugang zu Accounts haben. Den Betreibern drohen Strafen in Höhe von bis zu umgerechnet knapp 30 Millionen Euro. Die Social-Media-Konzerne Meta und Snap erklärten, sie seien bestrebt, das Verbot einzuhalten. TikTok lehnte eine Stellungnahme ab. Google hat sich noch nicht zur aktuellen Ankündigung der Regierung geäußert. Das Social-Media-Verbot für Jugendliche in Australien gilt seit dem 10. Dezember. Nach Angaben der Regierung wurden bereits rund 5 Millionen Accounts gesperrt. Dennoch sind immer noch zahlreiche unter 16-Jährige auf den Plattformen unterwegs.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat auch ihr zweites Testspiel in diesem Jahr gewonnen. In Stuttgart stand es gegen Ghana am Ende 2:1. Torwart Alexander Nübel vom VfB Stuttgart stand ausnahmsweise in der Startelf des DFB-Teams. Er sieht trotz des Siegs noch Verbesserungsbedarf.
1-2 zu viele Konter gefressen, glaube ich, das ist das Manko heute. Ansonsten 25 Minuten sehr, sehr gute Leistung, spielen sehr, sehr gut in deren Hälfte. Die letzten 15 Minuten in der ersten Halbzeit wird es schon ein bisschen offener. Zweite Halbzeit dann auch, 3-4 Kontersituationen. Ansonsten spielen wir viel in deren Hälfte, sind eigentlich auch zielstrebig ruhig, schießen nur ein Tor, dann wird es immer ein bisschen kritisch. Deswegen aber am Ende gewinnen wir das Spiel und das ist am allerwichtigsten.
Nationaltorhüter Nübel zum Sieg gegen Ghana.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es weiter wechselhaft mit teils kräftigen Schauern oder Graupelgewittern. Die Temperaturen liegen bei maximal 3 bis 12 Grad.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Wir wollen unabhängiger werden von den USA, vor allem von den USA, in denen Donald Trump Präsident ist. Das sagen viele Politiker in Deutschland und anderen EU-Staaten. Und sie fordern mehr Eigenständigkeit in verschiedenen Bereichen, Handel und Militär zum Beispiel, aber auch im Digitalen. Die Frage ist nur, wie das gehen soll. Das ist unser Thema diese Woche in unserer Serie in SWR aktuell. Digitale Souveränität heißt auch, unser Staat sollte vielleicht nicht mehr Computersysteme aus einem Land benutzen, dessen Regierung uns nicht mehr als Partner, sondern als Konkurrent sieht. In deutschen Behörden, Unternehmen und auch bei uns Privatleuten ist aber immer noch Microsoft Windows das Betriebssystem Nummer 1, weil es halt ein Standard ist über alle Branchen hinweg. Stefan Heumann ist Geschäftsführer der Denkfabrik Agora Digitale Transformation. Herr Heumann, Bequemlichkeit vor Souveränität, ist das unser Grundproblem?
Ja, es ist natürlich schon so, wenn man über Jahre hinweg seine gesamten Verwaltungsprozesse auf eine bestimmte Software ausrichtet, dann steckt man da auch ziemlich tief drin, dann kann man auch nicht von dem einen auf den anderen Tag wechseln. Und man muss ja sagen, Microsoft ist jetzt nicht erst seit gestern in der deutschen Verwaltung, sondern teilweise seit Jahrzehnten. Und daher ist es dann auch nicht so einfach, wenn man das schon so lange nutzt und dran gewöhnt ist, so leicht dann zu wechseln.
Und es ist ja auch in gewisser Weise auch verständlich. In der Anfangszeit des Computers zum Beispiel haben viele Behörden und Unternehmen noch eigene, an sie angepasste Programme schreiben lassen. Da war doch dann ein Standard wie Windows oder Office eher ein Gewinn, oder?
Ja klar, macht es das einfacher, wenn man eine Reihe von Lösungen aus einer Hand beziehen kann. Aber man muss sagen, mittlerweile bringt Microsoft auch echte Nachteile mit sich. weil Microsoft es ja zum Beispiel nicht mehr ermöglicht, dass man die Software sich einfach runterlädt und auf seinen eigenen Computer benutzt, sondern die Behörden sollen das jetzt alles in der Cloud beziehen. Das heißt, dass die ganzen Daten in der Cloud liegen. Und dann muss man nicht nur die Software einmal einkaufen, sondern auch ständige Lizenzgebühren bezahlen. Und das heißt, das ist auch ein Kostenthema mittlerweile, Microsoft-Lizenzen zu benutzen.
Wenn man jetzt sagt, wir wollen weg davon, weg von US-amerikanischen oder auch zum Beispiel chinesischen Softwarekonzernen, was soll denn dann in deutschen Behörden und Firmen stattdessen installiert werden?
Ja, es gibt eine ganze Reihe an Alternativen zu Microsoft. LibreOffice zum Beispiel als eine quelloffene Software, die jeder sich runterladen kann und benutzen kann und die kompatibel ist auch mit Microsoft. Und die Bundesregierung hat vor einigen Jahren das Zentrum für digitale Souveränität gegründet, das eine ganze Reihe an Microsoft-Alternativen zu einem Office-Paket gebündelt hat und dieses der Verwaltung anbietet.
Dieses neue Paket, das Sie gerade angesprochen haben, diese Alternative heißt OpenDesk. Kann die denn alles genauso gut wie Microsoft Office?
Also die kann auf jeden Fall die Grundfunktionen genauso gut, gerade jetzt was die Textverarbeitung angeht, ist das sicherlich auf einem ähnlichen Niveau. Schwieriger wird es dann bei bestimmten Excel-Anwendungen, weil ja manchmal in der Verwaltung sehr komplexe Dinge dann auch in Excel abgebildet worden sind. Aber die Grundfunktionen kriegt man sehr gut hin. Also wenn man zum Beispiel auch Videokonferenzen, sowas, das ist gar kein Problem. Da kann man die Produkte von Zendesk wirklich gut nutzen. Und Schleswig-Holstein hat ja auch gezeigt, dass das geht und hat die Verwaltung jetzt schon zu über 70-80% auf Open-Source-Alternativen umgestellt und nur noch in ein paar Spezialbereichen wird Microsoft dort noch genutzt.
Aber ich denke, so ganz verzichten kann man wahrscheinlich auch nicht. Schließlich muss ja auch sichergestellt sein, dass Tabellen austauschbar bleiben, oder? Wenn jetzt zum Beispiel die eine Behörde im einen Bundesland mit Microsoft noch arbeitet und die andere mit einem Open-Source-Programm, kann es ja doch auch mal irgendwie zu Formatierungsfehlern kommen, oder?
Ja, deswegen gibt es ja jetzt auch Bestrebungen, dass man im föderalen Kontext sich darauf einigt, dass man auch bei Microsoft kann man ja einstellen, ob man Dokumente als ein freies Textdokument abspeichert. Und wenn wir uns dafür entscheiden würden, immer nur die offenen Standards zu nutzen, hat man auch keine Kompatibilitätsprobleme mehr. Also da gibt es klar eine Lösung raus und das würde der Verwaltung ja auch viel mehr Spielräume ermöglichen, auch mit anderen Anbietern zusammenzuarbeiten und eben stärker auf offene Standards zu setzen. Und dann kann man weiterhin Microsoft nutzen, aber eben auch Alternativen.
Einschätzungen waren das von Stefan Heumann, Geschäftsführer der Denkfabrik Agora Digitale Transformation. Morgen spreche ich in unserer Serie dann mit unserem EU-Korrespondenten Jean-Marie Magro darüber, wie weit die Entwicklung des digitalen Euro als Bezahlmittel aktuell ist.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
3 Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg setzen die Grünen und die CDU heute ihre Sondierungsgespräche fort. Es ist die 2. offizielle Gesprächsrunde, um Koalitionsverhandlungen auszuloten. Einzelheiten von Knut Bauer aus unserer Redaktion Landespolitik.
Unter der Leitung von Grünen Spitzenkandidat Cem Özdemir und CDU-Landeschef Manuel Hagel treffen sich die 7-köpfigen Delegationen, um Gemeinsamkeiten für eine Landesregierung auszuloten. Der Start der Gespräche war allerdings überschattet von Vorwürfen der CDU gegen die Grünen wegen der Veröffentlichung des sogenannten Rehaugen-Videos im Wahlkampf. Nach der ersten Sondierung vor einer Woche haben Özdemir und Hagel im kleinen Kreis weiter verhandelt. Vom Verlauf der heutigen Gespräche hängt ab, ob und wann Koalitionsverhandlungen beginnen. Die Grünen haben bei der Landtagswahl 30,2% erzielt und liegen knapp vor der CDU mit 29,7%. Im neuen Landtag haben beide Parteien jeweils 56 Mandate.
Heute vor 4 Jahren wurde bekannt, welche Gräueltaten die russischen Besatzer in der ukrainischen Stadt Butscha begangen hatten. Eine hochrangig besetzte Delegation der Europäischen Union reist heute dorthin, um der Opfer zu gedenken. Unsere EU-Korrespondentin Sabrina Fritz berichtet.
In der ukrainischen Kleinstadt wurden Hunderte von Zivilisten ermordet, gefoltert und vergewaltigt. Das Treffen soll an diese Tragödie erinnern, hieß es in Brüssel. Butscha war wenige Wochen von russischen Soldaten besetzt. Am 31. März vor 4 Jahren wurde die Stadt befreit. Wenige Tage später wurden die Verbrechen an den Menschen bekannt. Russland müsse für diese Taten zur Rechenschaft gezogen werden, so die Chefdiplomatin der EU Kallas. Der Besuch sei aber auch ein Signal, dass die Ukraine weiter von den Europäern unterstützt wird, trotz der Eskalation im Nahen Osten.
Wie steht Deutschland wirtschaftlich da? Ein Gradmesser dafür sind unter anderem die Arbeitsmarktzahlen. Heute stellt die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg die aktuellen Daten für den Monat März vor. Viel Positives ist allerdings nicht zu erwarten, berichtet Wolfram Welzer.
Von einem eingefrorenen oder auch erstarrten Arbeitsmarkt hatten Experten zuletzt immer wieder gesprochen. Das Bild steht dabei nicht dafür, dass ein besonders harter Winter die Zahl der Arbeitslosen hätte hochschnellen lassen. Erstarrung meint vielmehr, dass die Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren zwar nicht dramatisch zugenommen hat, dass aber auch der immer wieder prognostizierte Aufschwung am Ende doch nicht kam. Und dass Menschen, die arbeitslos werden, es so schwer wie lange nicht haben, einen neuen Job zu finden.
Die Steuererklärung zu machen, das gehört nicht unbedingt zu den beliebtesten Dingen im Erwachsenenleben. In Zukunft soll es aber einfacher werden. Ab heute können sich etwa 11,5 Millionen Menschen in Deutschland für eine automatisch erstellte Steuererklärung registrieren. Die sogenannte Steuererklärung mit einem Klick. Dabei handelt es sich um ein neues Angebot von Elster, dem Online-Portal der Finanzverwaltung. Jutta Kaiser aus der ARD-Verbraucherredaktion berichtet.
Das automatische Erstellen einer Steuererklärung soll ab Juli dieses Jahres möglich sein. Zuerst für Unverheiratete, Kinderlose und für Rentner. Sie brauchen ein Benutzerkonto bei Elster und die App Mein Elster Plus. Wer alle Voraussetzungen erfüllt, kann sich in der App freischalten lassen für die automatisierte Steuererklärung und erhält eine Benachrichtigung, sobald das Angebot verfügbar ist. Klappt alles wie angekündigt, bekommen die Betreffenden ab Juli eine fertige Steuererklärung mit ihren bei den Finanzbehörden bereits vorhandenen Daten für das Steuerjahr 2025. Die Erklärung soll mit nur einem Klick abgesendet werden können. Es soll aber auch die Möglichkeit geben, sie zu bearbeiten und erst dann zu verschicken.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Dass die Bundespolitik unser aller Leben leichter macht, lässt sich vielleicht nicht jeden Tag behaupten. Heute könnte es aber doch so sein. Ein Bundesamt, das zum Reich von Innenminister Alexander Dobrindt gehört, macht's möglich. Unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow mit einem Dankeschön.
Sie kennen das vielleicht aus dem Büroalltag. Sie haben sich mit Excel-Tabellen vergnügt, Texte geschrieben, Angebote kalkuliert, haben viele Megabyte an Daten produziert. Die sind futsch, wenn es keine Sicherung gibt und der Hacker zuschlägt. Heute ist World Backup-Tag. Daran erinnert uns das zuständige Bundesamt BSI. Danke dafür. Die Organisatoren des Aktionstages dazu fordern uns sogar auf, einen Eid abzulegen und das Erstellen von Backups feierlich zu geloben. Was zu dem Gedanken führt, dass gerade jede Menge Backups fehlen, besonders in der Bundespolitik. Netze, doppelte Böden und Gewissheiten sind flöten gegangen. Für die billige Energie der Ära Merkel hätte man gerne ein Backup. Und hat jemand eine Sicherheitskopie von der Welt mit fairen Handelsregeln gemacht und dem guten Geld für gute Produkte? Bildung, Gesundheit, Wohnen, Rente. Weitere Programme, die neu starten müssten. Mal schauen, ob sie hochfahren. Vielleicht sogar mal ohne Backup?
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.